Nur durch Zutrauen entsteht Vertrauen. Dr. Wolfgang Nowak lebt dieses Motto und wie man sieht, klappt das wunderbar. Er ist als Arzt sehr erfolgreich, von der Intensivmedizin über die Ambulanz bis zur eigenen Ordination und jetzt auch in der Pension noch tätig in einer Ordination in Berchtesdorf bei Dr. Langer. Und eine langjährige glückliche Beziehung, zwei Söhne, mit denen er sich bestens versteht. Also da hat wirklich alles hervorragend geklappt. Grund genug, ihm ganz genau zuzuhören. Also ein wunderbarer Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Nowak, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
Herzlichen Dank für die Einladung, Herr Netsch. Bin gerne gekommen und freue mich auf ein interessantes Gespräch.
Ja, wir haben ja schon ich habe es in der Maurer Zeitung gesehen, vor 23 Jahren miteinander zu tun gehabt, zur Eröffnung Ihrer Ordination, wo auf der Titelseite steht, neuer Kinderdoktor in Rodaun. Und unglaublich, erstens einmal, dass es schon 23 Jahre her ist. Und zweitens natürlich gibt es da wahrscheinlich einiges zu erzählen, wie es war in der Ordination die 23 Jahre. Aber sehr interessant ist für mich natürlich auch die Frage, warum haben Sie sich eigentlich vor 23 Jahren dafür entschieden, eine Ordination zu gründen?
Das ist eine gute Frage und auch eine gute Geschichte. Auslöserin war meine Frau, die mich in den Zeiten, wo die Kinder klein waren, oft zu Hause sehr vermisst hat, weil ich mich sehr gerne und intensiv mit Intensivmedizin im Donauspital befasst habe und daher leider wenig zu Hause war. Und sie hat immer schon gemeint, warum mache ich nicht eine Ordination auf? Und meine Antwort war immer, die Medizin im Spital ist viel interessanter, viel abwechslungsreicher, viel fordernder auch, aber dadurch auch spannender. Und eines Tages sagt sie mir, du, hier gegenüber in der Kaiser-Franz-Josef-Straße steht ein Haus und da sind im Erdgeschoss die Fenster nie geputzt. Das ist eine leerstehende Wohnung, willst dort nicht eine Ordi machen? Und das zunächst einmal weggeschoben und hat aber dann begonnen, in meinem Kopf zu arbeiten. Und so kam es dann dazu, dass ich in dieser in diesem Haus, das aber ein Privathaus ist, was üblicherweise für Ordinationen sich gar nicht so eignet, weil einfach die Miete natürlich höher ist als in einem Wohnhaus, habe ich dann dort diese Ordination eröffnet, auch sozusagen mit dem Titel Kinderdoktor. Das ist dann auch meine Domain im Internet gewesen. Und habe das zunächst nur als Nachmittagsordination geführt, weil ich ja im Donauspital noch Vollzeit beschäftigt war. Und ab dem Jahr 2006 konnte ich dann die Ordination fast in Vollbetrieb nehmen, weil ich im Donauspital dann einen Teilzeitvertrag bekommen habe. Und so kam es, dass diese Ordination 22,5 Jahre ganz genau gelaufen ist und mit sogenannten kleinen Kassen, denn als Vollzeitbeschäftigter im Krankenhaus, der ich am Anfang war, konnte ich nicht eine sogenannte Paragraph 2, das heißt also Ordination mit allen Kassen gründen. Und das war aber ein gutes Modell. Ich hatte viele Patienten von den sogenannten kleinen Kassen, also Beamte und Eisenbahner und Wirtschaftstreibende bzw. also Selbstständige. Und für die Kinder, deren Eltern bei der Gipfelkrankenkasse waren, war ich sogenannter Wahlarzt. Das ist ein System, das sich inzwischen ja vollkommen etabliert hat und das hat gut funktioniert.
Und ich denke mir aber doch, dass das ein unglaublicher Unterschied sein muss, weil Sie ja im Essenzept Ost für Intensivmedizin zuständig waren. Und da erlebt man, glaube ich, schreckliche Dinge. Also da braucht man wirklich ein gutes Gemüt, nehme ich mal an, um das alles ertragen zu können, was man da erlebt in so einer herkömmlichen Ordination als Kinderarzt. Glücklicherweise kommen ja nicht die Intensivfälle hin. Und wie haben Sie das psychisch eigentlich ausgehalten, diese Belastung im Spital mit den doch schwer kranken Kindern, nehme ich an, die Sie da gehabt haben?
Ja, das ist zweifellos so. Aber es ist eben auch dadurch viel, viel interessanter. Aber es stimmt, es kam dann irgendwann der Zeitpunkt, wo man sich sagt, ich will mit meinen Patienten wieder sprechen können, weil viele der Intensivpatienten sind bekanntlich im Tiefschlaf und sind beatmet und daher nicht ansprechbar. Man kann dann mit den Patienten schon reden, wenn sie gesund werden und dann von der Beatmungsmaschine wegkommen, aber dann sind sie meistens noch müde und im sogenannten Hangover von den Beruhigungsmedikamenten. Und dadurch ist irgendwann der Wunsch entstanden, ich will eigentlich wieder ganz normal arbeiten. Und das ist ja das Schöne an dem Berufsleben, wie ich es mir versucht habe einzuteilen, dass man so alle 10, 15 Jahre seinen Schwerpunkt verändert. Also bis dorthin war Intensivmedizin, die ich im Bayer Kinderspital und auch auf der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde in Wien erlernt habe. Das habe ich dann im Donauspital eine Zeit lang gemacht und bin dann ganz absichtlich aus der Intensiv rausgegangen in das gegenteilige Fach, nämlich die Ambulanzmedizin. Und dadurch war mir dann leichter, dem Wunsch meiner Frau nachzukommen, eine Ordination zu gründen, weil ich gesehen habe, es ist auch wunderschön, mit Kindern einfach zu reden, mit ihnen Kontakt zu haben und sie über einen längeren Zeitraum zu betreuen. Das ist das, was im Spital wieder gar nicht da ist. Außer man sitzt vielleicht in einer Spezialambulanz, wo man zum Beispiel diabetische Kinder hat. Da hat man auch einen längere Betreuungszeiträume. Also der Gegensatz hat mich dann gereizt. Mach jetzt was anderes, betreue mehr die Familien. Du musst nicht mehr sozusagen der Held der Arbeit sein und Leben retten, sondern betreuen und ins Gespräch kommen und vor allem Entwicklungen zu sehen in Kindern. Das ist ja das Schöne. Also zum Beispiel Kinderärzte, die von Anfang an ihr ganzes Berufsleben in der Ordination betreiben, die überschauen ja dann oft bis zu 3 Generationen. Also ich habe zumindest ein paar Familien, wo ich 2 Generationen betreut habe. Also die, wo die ganz unüblich, wo diese Mädeln dann sehr bald Kinder gekriegt haben mit 20, 21 und die sind dann mit ihren Kindern sozusagen weitergeblieben, wo ich, da kannte ich sozusagen die Mutter schon als Baby und dann gab es noch ein paar Familien, wo dann deren Kinder, die mit ihren Neugeborenen noch gekommen sind. Das hatte ich zumindest mit ein paar Familien und dieser Gegensatz war eigentlich der Grund, dann die Ordination zu machen.
Das ist ja die Ordination auch ein bisschen als Gegenkonzept eigentlich gelebt zum Spital, weil sie ja, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gar nicht so viel Schutzkleidung angehabt haben, sogar teilweise bloßfüßig in der Ordination auch waren. Ja, und das hat den Kindern sicherlich auch sehr gut gefallen.
Ja, das war ein kleines Markenzeichen von mir, das sehr liebevoll aufgenommen wurde.
Und das natürlich den Kindern auch sehr die Angst vom Arzt sozusagen nimmt, genau. Und man sieht, dass es so ein natürlicher Mensch ist, der eben auch
genau, auch keine weißen Kittel, ja. und im Sommer kurze Hose und barfuß. Und auch immer wichtig ist, mit Kindern einfach offen auf sie zuzugehen. Also mal schon auf Augenhöhe, ich habe sehr viel am Boden gearbeitet, oft kniend, um einfach auf der Augenhöhe der Kinder zu sein. Und die Kinder merken ja dann, es ist ein bisschen wie beim Zahnarzt, nicht? Man tut den Kindern auch weh durch die Impfungen. Das merken sie sich sehr schnell. Das geht ungefähr, die Säuglinge merken sich den schmerzvermittelnden Doktor da gegenüber, so ab 6, 7 Monaten wissen sie bei bestimmten Handgriffen, dass jetzt die Impfung kommt, ohne dass man das ja sagt. Und das dauert so dann ungefähr bis 3, 4 Jahre. So ab dem 4. oder vielleicht manchmal 5. Geburtstag können sie es dann wieder ein bisschen gelassener nehmen, dass sie geimpft werden. Aber man beginnt, und das hat man in der Intensivmedizin gar nicht, man beginnt sozusagen Entwicklungsprozesse zu beobachten und zu begleiten. Und das war auch der weitere Grund, warum mir das dann so Spaß gemacht hat, dass ich ab 2006 ja dann keine Nachtdienste mehr gemacht habe, weil bis dorthin habe ich weit über 1000 Nachtdienste am Konto gehabt und das reicht dann auch irgendwann. Und so konnte ich eben dann in diese ganz andere Art der Kindermedizin einsteigen und es war eben auch sehr schön bis zum Ende des Vorjahrs. habe ich das gemacht.
Und die Spitalsmedizin ist, glaube ich, schon auch auf die Dauer dann durch diese vielen Nachtdienste doch sehr anstrengend, ja, nicht? Also das muss man schon sagen, nicht? Also das, dass man da dann sagt, irgendwann muss genug sein.
Ja, es ist auch, wie soll ich sagen, es ist in Wien ja auch nicht gut organisiert, weil in Wien wird erwartet, dass man im Alter von, was Gott, 30 bis 60 dieselbe Leistungsfähigkeit hat. Es gibt ganz andere sozusagen Spitals oder ganz andere Konzepte, wie man Personal einsetzt. Als Junger hat mich um 4 Uhr früh, war das überhaupt kein Problem, mich um irgendein Problem zu kümmern auf der Intensivstation. In der, dann, wenn man dann 55 ist und auch noch wegen einem selben Problem, das soll ein Junger machen, der macht das gern und kann es auch besser. Und man soll dann, das passiert hier in Wien leider viel zu wenig, dass man dann sozusagen so Seniorenaufgaben bekommt, also viel Ausbildung machen und Vorträge und einfach übergeordnete Probleme zu lösen, also auf eine andere Ebene aufzusteigen. Aber wenn man das besser kann und es körperlich nicht mehr so fordernd ist, und man kann aber dadurch viel weitergeben an die junge Generation. Und dem habe ich Rechnung getragen, bin dann irgendwann ausgestiegen aus den Nachtdiensten. Mhm.
Und wie ist eigentlich die Entscheidung überhaupt gekommen, Arzt zu werden oder vor allem auch Kinderarzt zu werden? Haben Sie tolle Kinderärzte selber gehabt, die ein Vorbild waren oder so? Oder das keine Rolle? Wie ist das gelaufen, dass Sie gerade dieses Sparte sich aus und Arzt und dieses Sparte sich ausgesucht haben?
Nein, ich komme schon aus einer Familie, wo es 2 Ärzte gab. Mein Vater, meine Mutter eigentlich auch, die hat aber, so wie es halt nach dem Krieg üblich war, im Studium halt dann Kinder bekommen und hat das Studium beendet, dass der Mann fertig studieren kann, und das war halt, damals war das so, heute wäre das ganz anders. Und ein Onkel war Arzt, das ist das eine, und das zweite ist, dass ich Medizin studiere, das war für mich, also dass ich Arzt werden will, das war für mich immer klar, das war eigentlich, das wurde nicht hinterfragt. Aber die Entscheidung zum Kinderarzt, die war überhaupt noch nicht klar, weil wie ich begonnen habe mit dem Studium, wollte ich eigentlich Internist oder vielleicht auch Chirurg werden. Ich bin handwerklich durchaus geschickt und habe während des Studiums sehr viele Formulaturen gemacht. Das heißt, das ist so eine Art Praktikum oder wie halt ein Lehrling sozusagen schnuppern geht. Und die Formulatur auf einer Kinderklinik hat mir einfach am absolut besten gefallen. Und dann war es klar, also so ab Mitte des Studiums, wie ich dann diese Formulatur auf der Kinderklinik gemacht habe, war es keine Frage, das ist meins.
Sie können wahrscheinlich in dieser langen Zeit, die Sie jetzt als Kinderarzt gearbeitet haben, auch ein bisschen etwas von einer Entwicklung ablesen, wie sich Kinder verändert haben in den, das sind jetzt, glaube ich, fast 30, 35 Jahre, die Sie Arzt sind. Sind die immer gleich geblieben oder haben sich die irgendwie geändert von so grundsätzlichen Eigenschaften?
Also Kinder sind sicher selbstständiger geworden. Man sieht aber schon auch, wir haben zwar zu wenig Kinder, das ist überhaupt keine Frage, aber zu viele Einzelkinder. Also es gibt die Kinder, wenn sie sehr viele Einzelkinder sind, ich nenne sie dann auch immer, spreche sie auch als Prinzen und Prinzessinnen an, wenn sie Einzelkinder sind, sie haben einfach ein Training fürs Leben dann nicht, nämlich einfach streiten. Mhm. Streiten und vor allem auch mit dem anderen Geschlecht zu streiten, ist ganz wesentlich, sind unheimlich wichtige Lernprozesse. Dieses Teilen und Streiten und sich wiederfinden und einfach mit, es ist für einen Dreijährigen ganz schwer, wenn jetzt ein Geschwisterkind auf die Welt kommt, ein Dreijähriger ist entthront. Und das muss er natürlich aushalten, und er muss auf der einen Seite lieb sein, auf der anderen Seite muss man auch zulassen, dass er das Kind einmal zwickt oder sagt, der Mama sagt, die kann sie zurückstehen lassen, da irgendwo, den brauchen wir eh nicht, also irgendwie, oder dass man mit der Post zurückschickt, alle solche Sprüche hört man. diese Lernprozesse sind ganz wichtig, aber grundsätzlich, sie sind zum einen selbstständiger, aber auch sehr verwöhnt in dem Sinn, dass viele Kinder oder viele Eltern dann nicht wollen, dass sie schon mit 18 ausziehen, und es wird ihnen oft auch weniger Selbstständigkeit zugemutet von den Eltern, obwohl sie selbstständiger werden wollen. aber sie haben, Kinder haben wesentlich weniger Scheu, sozusagen ihren Willen da irgendwie zu demonstrieren, durchzusetzen. Aber grundsätzlich glaube ich nicht, dass sich so viel geändert hat, weil ein Kind ein Neugeborenes ist ein vollkommen ungeprägtes oder prägbares Leben. Ein Mensch, ein Wesen, ein Individuum, über jedes Neugeborene ist anders. Und irgendwie, manchmal denke ich mir, wenn ich da so ein Neugeborenes sehe, das ist irgendwie so die Verkörperung des Guten. Des Guten, des Lieben, des Freundlichen und diese unbeschreibliche Kontaktfreudigkeit, die diese Kinder haben in sich. Das ist einfach wunderschön und das funktioniert in kürzester Zeit, in wenigen Sekunden kann man mit einem Säugling einen Kontakt aufbauen. Das geht sofort.
Und wie lange hat man als Kinderarzt eigentlich die Kinder, wie lange gehen die zum Kinderarzt?
Bis zum 18. Geburtstag. Das Fach heißt ja Kinder- und Jugendheilkunde. Also ein Säugling ist man bis zum ersten Geburtstag, dann ist man ein Kleinkind bis zum Schuleintritt, dann ist man ein Schulkind und mit 14 ist man dann ein Jugendlicher. Und da wissen auch viele nicht, dass Jugendliche eigentlich schon sehr viele Rechte haben. Also der Gesetzgeber spricht ja dann beim Jugendlichen eigentlich von einem sogenannten mündigen Minderjährigen. Die haben durchaus Entscheidungsrechte, was viele Eltern wieder nicht akzeptieren wollen, dass ein 15-Jähriger kann manche Maßnahmen oder Therapien ablehnen. Wenn sie, das ist gesetzlich definiert, wenn außer es steht eine lang dauernde Gesundheitsbeeinträchtigung sozusagen im Raum, dann kann er es nicht. Aber für sozusagen kurzfristige Entscheidungen oder so will der Gesetzgeber, dass ab dem 14. Lebensjahr auch schon selbstständige Entscheidungen getroffen werden. Das ist gut.
Und Sie haben sich ja, glaube ich, auch in Ihrer Praxis, also im Spital, sehr stark für Kinderrechte immer eingesetzt, nicht?
Ja, ich habe dann, das war auch sozusagen so eine Gegensatzentscheidung zur Intensivmedizin, mich mit Misshandlung und Missbrauch zu befassen. Und zwar deswegen, weil ich leider einmal, wie jeder, der lange in der Intensivmedizin ist, auch Todesfälle durch Misshandlungen erleben musste. Das ist echt bitter. Also da braucht man dann wirklich Unterstützung und Teamgeist und Supervision und solche Sachen. Und da haben wir gedacht, das darf es nicht geben. Und das war dann... Ich hatte damals außer Intensivmedizin noch kein anderes Spezialgebiet, weil in der Pädiatrie ist es so wie in der internen Medizin üblich, dass einer halt besonders gut Kardiologe ist oder der andere macht dann Rheumatologie oder Gastroenterologie oder was auch immer. Und ich hatte damals noch kein Spezialgebiet und das wurde dann zu meinem Spezialgebiet und war dann 20 Jahre lang war ich dann Leiter der Kinderschutzgruppe, habe eine Kinderschutzgruppe gegründet. Habe mich sehr viel mit anderen Kinderschutzgruppen in Österreich vernetzt und Fortbildungen und Treffen und Vorträge und Kongresse, also Kongresse, aber während bei Kongressen bestimmte Blöcke dann organisiert und gestaltet mit Kollegen aus ganz Österreich, aus der Schweiz, aus Deutschland. Das war sozusagen die erste Gegensatzentscheidung zur Intensivmedizin und die zweite war die Ordination. Und Kinderrechte sind mir etwas ganz Wesentliches.
Nochmal zurück jetzt zu Ihren Anfängen sozusagen. Wie waren Sie denn als junger Mensch, können Sie da ein bisschen was skizzieren, als Schüler, als Student, über Ihr Leben ein bisschen was erzählen?
Ja, ich bin das zweite Kind. Vater war eben Arzt, die Mutter verhinderte Ärztin, war dann lang Krankenschwester und später dann Erzieherin. Und eigentlich aus dem Säuglingsalter heraus bis nach der Volksschule ein oft sehr krankes Kind, hatte sehr viele Bronchitis- und Lungenentzündungsattacken, war dann während die Winterzeit war für mich ganz hart. Also mich wundert das nicht, dass ich heute den Winter so liebe, weil damals war er für mich nicht so toll, weil ich einfach von einer Verkühlung in die nächste gekippt bin. War während der Schulferien dreimal also ganze 2 Monate in Tirol auf so einem Asthma-Erholungsheim, habe mich aber von dem so ab dem 12., 14. Lebensjahr vollkommen erholt und konnte dann ein gesundes und sportliches Leben führen. Und bin dann normale Volksschule in Wien, in Otterkring aufgewachsen, dann Gymnasium in der Maroltinger Gasse, dort zweifellos eine sehr linksliberale Prägung bekommen. Das war an der Schule ganz wesentlich. Und mit der Schule habe ich mich sehr lang verbunden gefühlt, auch noch nach der Matura, obwohl ich war sicher kein guter Schüler. Das eine war sicher die Legasthenie, die mir sehr im Weg gestanden ist. Und zum anderen war ich halt, wie viele die Ärzte werden, eher ein fauler Strick und habe wirklich, glaube ich, habe das Wohlwollen meiner Lehrer, glaube ich, einigermaßen strapaziert, so würde ich es einmal sagen. Hatte aber das Wohlwollen, Gott sei Dank. Und war aber dann auch nach der Matura mit der Schule lang verbunden, war dann so Skilehrer auf Skikursen und wir haben dann auch so Theateraufführungen gemacht und da war ich zum Teil Techniker, zum Teil auch so ein bisschen Schauspieler. Und wir haben zum Beispiel so diese Kabarettstücke von Gualtinger oder vom Herwig Seebeck oder so nachgespielt auf der Bühne. Also das waren schon, da war ich schon sehr aktiv auch in der Schule. Schüler weniger, aber so in den sportlichen oder technischen oder auch so in diesen anderen Dingen. Und ja, Biologie war ja sehr geliebt. Und für den Biologielehrer habe ich sogar aus Draht so diese Kristallisationsmodelle, die es so gibt, also Rhomben und Quader und Sechseckige und so, das habe ich aus Draht gelötet und gemacht. Also es hängt dann sehr von, sozusagen wie immer halt in der Schule, also als Schüler, wenn man mit einem Lehrer gut kann, dann ist man wesentlich leichter motivierbar, als wenn es nicht so ist.
Und die guten Biologiekenntnisse haben sicherlich auch beim Medizinstudium geholfen, nicht?
Nehme genau,
ich
an, nicht? Genau,
also
genau.
Das ist schon genau. Und wenn Sie jetzt so Ihr Leben einmal zurückschauen und sagen, worauf Sie besonders stolz sind und was Ihnen besonders gut gelungen ist, weil neben der Karriere als Arzt, wo man jetzt schon gesehen hat, dass da wirklich tolle Meilensteine waren, was würden Sie da noch nennen wollen?
Ja, also ich habe dann das Glück gehabt, nachdem ich als Student oft nicht so glücklich verliebt war, dann meine Frau gefunden zu haben, war am Anfang eben im Ausland verliebt, da bin ich nach Deutschland gefahren, nach Belgien, zu meinen Liebschaften sozusagen und habe dann Gott sei Dank eben meine Frau kennengelernt und also die Beziehung, die geht bis heute wunderbar, ich bin glücklich verheiratet, habe 2 Söhne, bin jetzt vor kurzem Großvater geworden und bin sehr froh, dass ich mit meinen Söhnen eine sehr gute Beziehung habe. Einer lebt in Salzburg, der andere lebt in Wien. Und das ist für mich sozusagen das, nebst dieser Verwirklichung und dieses Wiederfinden im Beruf, dass ich auch sozusagen ein glückliches Privatleben habe, das macht viel Freude oder auch viel, wie soll ich sagen, gibt einem Sicherheit und Befriedigung, dass vieles auch gelungen ist im Leben. Natürlich gibt es auch Dinge, die nicht gelungen sind, das ist klar. Aber ja, Krisen, wenn Krisen überwunden werden, dann sind sie ja auch gut. Dann waren sie gut, sagen wir so.
Und Sie haben sicherlich, weil Sie ja so viele Kinder im Laufe Ihres Lebens kennengelernt haben und dadurch auch Eltern-Kind-Beziehungen, haben Sie irgendwelche Tipps, weil Sie sagen, bei Ihnen ist es so gut gelaufen mit Ihren Söhnen jetzt, was man den Eltern raten könnte, weil Sie kennen ja auch viele Fälle, wo es nicht so gut läuft und man schon sieht, wenn die in die Ordination kommen, dass die schon beim Reinkommen streiten oder so, denke ich mal so mal. Was sind so die großen Fehler, die Eltern machen, wenn es nicht gut läuft mit ihren eigenen Kindern?
Also, wie soll ich sagen, wir Menschen bestehen aus einer Portion, die uns mitgegeben ist in unseren Genen und in unseren Veranlagungen, aber die Veranlagung lässt sich auch sozusagen, wird dann weiter geprägt. Und das, was mir sowohl in dieser Zeit, wo ich mich mit Kinderschutz befasst habe, als auch dann in meiner Ordinationszeit so deutlich sehe, dass es viele Eltern nicht schaffen, ihren Kindern etwas zuzutrauen. Kinder werden oft so in die Unselbstständigkeit gedrängt und dadurch entsteht dann oft auch wenig Vertrauen. Weil nur, finde ich, durch Zutrauen seinem Kind gegenüber kann man Vertrauen schaffen. Also das beginnt, nehmen wir mal ein simples Beispiel, Stiegensteigen. Stiegen sind am Anfang für ein Kind eine wirkliche Gefahr. Und solange ein Kind Gefahren gar nicht einschätzen kann, muss man es davor schützen. Aber Kinder sind äußerst lernfähig und äußerst anpassungsfähig. Und wenn man jetzt eben, sagen wir, in einem Haus lebt oder wo es viele Stiegen gibt, dann ist es essentiell, dass dieses Kind möglichst schnell Stiegen steigen kann oder mit Stiegen umgehen kann. Und wenn man jetzt versucht, dem Kind nur dabei zu sein, um es zu beschützen, aber nicht zu bewahren, und einfach das Kind versuchen lässt, wie es das Problem meistert. Und die meisten Kinder können dann zum Beispiel am Bauch Stiegen runterrutschen, mit dem Kopf nach oben und den Füßen nach unten, und lernen das. Und sobald man dann als Elternteil gesehen hat, mein Kind kann das jetzt, dann muss ich nicht mehr angstvoll daneben stehen und zu glauben, es wird jetzt etwas passieren, sondern das Kind hat sozusagen Selbstvertrauen daraus geschöpft, dieses Stiegensteigen jetzt erlernt zu haben, und jetzt kann es es, und Punkt. Und das ist natürlich ein ganz simples Beispiel, aber das geht natürlich dann viel weiter, und das sieht man jetzt, und das lernt man natürlich wieder nur in der Ordinationsmedizin, das sieht man auf den ersten Blick in den Interaktionen, dass ob Eltern mit ihren Kindern sozusagen dieses Bauchgefühl haben, ihnen was zuzutrauen. Und das macht Kinder dann, das gibt dann Selbstsicherheit, und zwar sowohl dem Kind als auch den Eltern. Und das geht dann natürlich, wenn dann bei einem 15-Jährigen ist es wieder was anderes. Nicht? Da finde ich, muss man dann diese Kinder, dadurch festigt man seine Kinder so, dass sie dann für viele Probleme, die auf sie zukommen, weil man ist ja dann nicht mehr, oder nehmen wir ein anderes Beispiel, nehmen wir den Schulweg. Ich finde, die meisten Kinder werden entmündigt und ich weiß nicht, bis zu welchem Alter, dauernd zur Schule gebracht. Ich verstehe das einfach nicht. Die können das. In den Ferien vor Schulbeginn mit 6 lernt man mal den Schulweg. Erlernt man mit ihnen den Schulweg, da ist noch weniger Verkehr. Dann begleitet man sie sicherlich vielleicht noch 1-2 Jahre am Schulweg, aber spätestens Mitte der Volksschule ist jedes Kind fähig, den Schulweg selbst zu meistern. Weil wann soll es denn sonst lernen? Der Verkehr ist gefährlich, das ist überhaupt keine Frage, aber mit Gefahren muss man lernen, umzugehen. Und es ist der falsche Weg, alle Gefahren sozusagen vom Kind wegzuschieben, anstatt das Kind mit Gefahren zu konfrontieren und es zu befähigen, mit Gefahren umgehen zu können. Das ist mein Grundsatz.
Und Sie haben ja auch einen sehr guten Kontakt zu Ihren Mitarbeitern und ein sehr gutes Verhältnis. Und spielt auch dieses Zutrauen eine Rolle dabei, dass Sie das schaffen auch?
Ja, also ich habe das Glück gehabt, zwei meiner Mitarbeiterinnen, 15 und jeweils 16, eine 15 oder 16 Jahre bei mir zu haben. Und das ist natürlich auch so am Anfang ein gegenseitiges Abtasten. Da muss man zweifellos viel kontrollieren. Aber ich bin dann rasch dazu übergegangen, diese Kontrolle zurückzunehmen, und sobald ich gesehen habe, sie wissen, wie die Vorgänge ablaufen, wie sie Gespräche zu führen haben, wie sie Termine zu vergeben haben, wie sie den Bestand von Material zu überprüfen haben und zu beschaffen haben. Und das war eigentlich, wir haben das jetzt nie ausgesprochen, da ist vieles unausgesprochen gelaufen, durch Beobachten, durch Zuschauen, durch Zutrauen, dass ich Gott sei Dank mit diesen beiden Mitarbeitern ein ausgezeichnetes Verhältnis hatte und sozusagen ihnen genau gewusst habe, welche Bereiche sie alleine machen können, und sie wussten auch genau, wann sie zu fragen hatten, ob jetzt, weiß nicht, welche Impfung oder welches Medikament oder und ob sie das jetzt eh selber schon schreiben können und verordnen können. Und dadurch ist die Ordination auch wie geschmiert gelaufen, Gott sei Dank, auch in Stresszeiten.
Und für mich sind Sie ein großer Lebenskünstler, weil Sie ja jetzt zwar in Pension gegangen sind, aber doch nicht in den völligen Ruhestand sofort, sondern Sie arbeiten ja trotzdem noch weiter.
Genau, ich arbeite noch weiter jetzt in Berchtesdorf in einer Ordination bei einem Herrn Dr. Langer. Zweimal in der Woche mache ich dort jeweils einen Nachmittag und gleite sozusagen ein bisschen da hinüber Richtung Vollzeitpension, möchte aber erstens, weil ich grundsätzlich gerne arbeite, vielleicht nicht jeden Tag, aber grundsätzlich arbeite ich gerne. Und mir ist eben die Begegnung mit Kindern und jungen Eltern ist mir sehr viel wert. Ich könnte auf der anderen Seite kein Altenbetreuer sein, also Geriatrie wäre für mich absolut nicht machbar. Und das, ich glaube auch, das tut dann mir gut, wenn man eben dauernd mit Lungenleuten zusammen ist und man kann Kinder beobachten, man kann ihre Entwicklungsprozesse beobachten und man kann dann schon, denke ich, auch unterstützen und zu sagen, geben Sie doch Ihrem Kind die Möglichkeit, das zu tun, sind Sie nur dabei und beobachten Sie es, aber behüten Sie es nicht so. Sie werden sehen, was Ihr Kind alles lernen kann und Kinder sind auch sehr robust. Ja? Also, und ich sage auch dann dazu, jeder macht in seiner Erziehung Fehler, jeder von uns. Aber wenn Sie diese Fehler sozusagen jetzt nicht über Jahre und Jahrzehnte machen, dann können Kinder auch mit ihren Fehlern leben, so wie sie mit den Fehlern der Kinder lernen zu leben. Aber haben Sie Vertrauen in Ihre Kinder, trauen Sie ihnen was zu und machen Sie möglichst vieles gemeinsam. Ganz, ganz vieles gemeinsam. Das heißt, wenig Medienkonsum, viel gemeinsam unternehmen, egal was das jetzt ist, ob das jetzt Wandern, Lesen, Kegelscheiben, Schachspielen, was auch immer ist. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass sozusagen es wirklich ein soziales Familienleben gibt und das beginnt bei den Kindern immer mit dem gemeinsamen Essen. Mir ist klar, dass die Berufswelt es nicht zulässt, dass man alle Mahlzeiten gemeinsam zu sich nimmt, aber zumindest, dass es in der Früh und am Abend eine gemeinsame Mahlzeit gibt, weil das erzieht die Kinder auch zum Essen auf dem Tisch und nicht unter dem Tisch oder sonst wo. Und das erzieht sie auch dazu, dass es Mahlzeiten gibt und dass es zwischen den Mahlzeiten kein Essen gibt, dass man nicht dauernd isst. Das ist nämlich auch, finde ich, etwas, was man im Straßenbild ununterbrochen beobachten kann. Es wird dauernd irgendwann irgendetwas gegessen. Die Verlockung dazu ist auch groß, weil es an jedem Eck gibt. Jetzt gerade nicht, aber grundsätzlich schon. Und das ist so ein Hinbewegen zu einem Individualismus, der, finde ich, falsch verstanden ist, weil das führt dazu, dass dass eigentlich wenig Solidarität da ist heute, also weniger als ich es aus meiner Jugendzeit kenne, weil heute sich viele Menschen einfach nur mehr um ihr eigenes Wohl kümmern. Wir leben ja auch in einer Zeit, wo jeder Mensch ein unheimlich hohes Maß an Selbstbestimmung hat. Ja, ich bin sehr wenig davon beeinflusst. Jetzt durch Corona, da merkt man natürlich, es gibt jetzt auf einmal Regeln, die man einhalten muss. Das können dann viele nicht, weil sie nicht verstehen, dass sie durch ihr eigenes Verhalten andere gefährden, sondern man denkt viel mehr an sich. Es gibt eine Entsolidarisierung in der Gesellschaft. Das ist auch ein absolutes Schlagwort heute, das auch zutrifft. Und vielleicht fängt das schon in vielen Erziehungen an, wenn einfach es wenig Gemeinsames gibt, sondern jeder für sich in einer Familie herumtut und jeder in seinem Zimmer sitzt, anstatt dass man sich gemeinsam unterhält oder auch gemeinsam was unternimmt, drinnen oder draußen. Ich glaube schon, dass das ein Zusammenhang ist.
Und wenn Sie es von mangelnder Solidarität schon in der Kinderzeit sozusagen sprechen, es ist ja jemand, der sehr offen die Dinge ausspricht sozusagen, würden Sie noch kritisch sich äußern jetzt zum momentanen gesellschaftlichen Leben, was jetzt die Solidarität betrifft?
Also ich finde, an den Corona-Verweigerern kann man das zum Beispiel sehr gut beobachten. Die sind nicht bereit, wollen oder können nicht einsehen, dass sie durch ihr Verhalten auch andere gefährden. Also man kann es zum Beispiel, das Parlament ist, das habe ich jetzt vor kurzem gelernt, ein guter Anhalt, oder kann man das gut demonstrieren. Im Parlament kann man aus bestimmten rechtlichen Gründen keine Maskenpflicht verordnen, weil ein Mandatar, der vom Volk gewählt ist, sozusagen rechtlich ein bisschen anders dasteht. Die Parlamentsdirektion kann dem nicht vorschreiben, ob er Maske tragen muss. Meines Erachtens, alle Vernünftigen tragen auch im Parlament Masken, weil man ja da ununterbrochen in Gespräche verwickelt ist. auch wenn da jetzt Plexiglasscheiben stehen, aber es gibt ja auch sogenannte Kuluargespräche. Und es gibt dort Abgeordnete, die absichtlich keine Masken tragen, nur deswegen, weil sie es nicht müssen. Sie bedenken aber nicht, dass sie andere gefährden. Das ist, finde ich, ein klassisches Beispiel, an dem man das ablesen kann. Oder sie stellen sich 10 Minuten auf einer Straßenkreuzung in Wien hin und sie werden viele Elternteile sehen, die nicht auf ihre Kinder schauen, sondern auf ihre Handys schauen.
Also viele, viele Appelle, was man also besser machen sollte vom Kinderarzt. Und ja, hoffentlich vieles zum Nachdenken. Ich danke Ihnen sehr für dieses schöne Gespräch.
Danke auch. Danke, danke. Auf Wiedersehen.